Jetzt werden die Zinsen wieder gesenkt. Aber sind das überhaupt gute Nachrichten? Oder steht uns eine neue Gefahr bevor? Darüber möchte ich heute sprechen mit Professor Gunther Schnabel. Hallo Herr Schnabel, schön, dass Sie wieder da sind.
Hallo Herr Kopatsch.
Ja, wir haben ja schon mal gesprochen. Nochmal ganz kurz für alle Zuschauer. Professor Gunther Schnabel ist Leiter des Instituts für Wirtschaftspolitik an der Uni Leipzig und Senior Advisor beim Flossbach von Storch Research Institute. Freut mich, dass wir heute wieder reden. Sie haben ein sehr, sehr spannendes Thema mitgebracht, über das wir sprechen wollen. Lassen Sie uns kurz einmal auf die allgemeine Finanzmarktstabilität kommen. Die wurde zuletzt von vielen Experten, auch bei uns auf dem Kanal, ja, kritisiert oder hervorgehoben, dass es da wieder Probleme gibt. Vielleicht ganz kurz, bevor wir gleich tiefer drauf eingehen, was ist da los?
Ja, grundsätzlich steigen die Risiken für die Finanzmarktstabilität, wenn die Zinsen steigen. Wir hatten in Japan jetzt zuletzt leichte Zinserhöhungen. Und grundsätzlich können wir auch davon ausgehen, dass die Finanzmarktstabilität wieder größer wird, wenn die Zinsen senken. Und von daher sind wir in gewisser Weise auch an einem Wendepunkt.
Auf diesen Wendepunkt werden wir gleich noch weiter eingehen. Jetzt erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Ja, Herr Schnabel, Sie haben es gesagt, es könnte ein Wendepunkt sein, wenn jetzt vor allem in den USA und in Europa sind wir ja schon auf dem Weg, die Zinsen weiter gesenkt werden. In Japan gab es aber eben eine Zinserhöhung, was jetzt so ein bisschen dagegen spricht. Sie sagen Wendepunkt für die Finanzmarktstabilität. Was bedeutet das jetzt konkret für uns und auch für unser Geld vielleicht?
Ja, das kommt natürlich darauf an, wie Sie Ihr Geld anlegen. Wenn die Zinsen sinken und Sie haben zum Beispiel Festgeld oder Sie legen Ihr Geld bei den Banken ein, dann sinken natürlich auch wieder die Renditen. Wenn Sie aber jetzt grundsätzlich bei den Aktienmärkten angelegt haben, dann können wir davon ausgehen, dass die Aktienkurse wieder steigen können durch Zinssenkungen. Das könnte auch für Anlagen in Gold oder in Bitcoin gelten.
Warum haben denn Ihrer Meinung nach dann viele Experten zuletzt die allgemeine Finanzmarktstabilität ja so ein bisschen hervorgehoben? Wenn ich Ihren Worten jetzt so ein bisschen entnehmen kann, eigentlich, hey, alles gar nicht so wild, wenn die Zinsen jetzt sukzessive gesenkt werden.
Ja, das hatte mit Entwicklungen in Japan zu tun. Die Bank von Japan hinkt den Zinserhöhungen in den anderen großen Industrieländern hinterher. Sie hat lange die Zinsen nicht erhöht, während die FED und die EZB die Zinsen stark erhöht haben. Jetzt versucht man einiges nachzuholen, auch weil die Inflation in Japan jetzt deutlich angestiegen ist. Und diese Zinserhöhungen in Japan haben dann doch zu Instabilitäten auf den Finanzmärkten geführt, die auch mit Erwartungen bezüglich der Wechselkursveränderungen zwischen Dollar und Yen zu tun hatten.
Einen ja, Vorgeschmack oder mal eine Kostprobe davon haben wir alle ja Anfang August bekommen, wo es auf einmal stark runterging an den Börsen, in kurzer Zeit sehr heftig, wurde dann wieder aufgekauft. Aber ja, damals ging ja dieser berühmte Carry Trade auf den japanischen Yen durch die Medien. Muss man sich jetzt, wenn das in Japan instabiler werden sollte, öfter mit solchen Szenarien beschäftigen? Oder war das wirklich nur eine Eintagsfliege?
Naja, das ist durchaus denkbar. Also Japan war immer ein Niedrigzinsumfeld. Die Zinsen waren deutlich niedriger als in anderen Industrieländern. Der wichtigste Referenzmarkt für Japan sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Und die Bank von Japan hat eigentlich immer dafür gesorgt, dass das Zinsniveau in Japan niedriger war als das Zinsniveau in den Vereinigten Staaten. Mhm. Das haben viele zum Anlass genommen, sich in Japan zu verschulden und in den Vereinigten Staaten, aber auch in anderen Ländern zu investieren. Das war lukrativ. Andererseits bestand ein Wechselkursrisiko. Mhm. Dann, wenn der Yen stark gegenüber dem Dollar aufwertet, dann können die sogenannten Carry Trader dann Verluste machen. Und dann ist es wichtig, dass sie schnell in Yen zurücktauschen.
Japan ist ja irgendwie ja, immer so ein Sonderfall schon in den letzten Jahren mit der sehr hohen Verschuldung, also in des BIPs, ja mit der sehr lockeren Geldpolitik der japanischen Notenbank, auch mit dieser überalternden Bevölkerung, so mit die älteste Bevölkerung, wenn ich mich recht entsinne. Erstmal vielleicht, wie kam das, dass Japan so ein Sonderfall wurde und müssen wir uns jetzt dann wirklich immer öfter mit Japan beschäftigen? Könnte das ein gewisses Risiko werden?
Ja, ich bin mir nicht mal sicher, ob Japan Sonderfall ist. Ah, ja. Die Strukturen, die sind, glaube ich, ähnlich wie anderen Industrieländern. Nur zwei Dinge sind in Japan anders als in den Vereinigten Staaten und als in vielen europäischen Ländern. Japan läuft voraus. Und Japan ist die Entwicklung deshalb vielleicht auch besonders extrem. Und warum läuft Japan voraus? Japan ist das erste Land, wo Zinssenkungen der Zentralbank dazu führen, dass es zu einer Spekulationswelle auf den Aktien- und Immobilienmärkten kommt. Das ist schon in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre der Fall. Das ist die sogenannte japanische Blasenökonomie. Und die platzt dann schon Ende der 1980er Jahre, im Dezember 1989. Und deswegen setzen auch sehr früh Bemühungen der Zentralbank und der Regierung ein, über eine expansive Geld- und Fiskalpolitik die Folgen des Platzens dieser Finanzmarktblase zu kurieren. Mhm. Das führt dann in eine anhaltend expansive Geld- und Finanzpolitik. Und deswegen, wenn man wissen will, wohin eine anhaltend expansive Geld- und Finanzpolitik führen, da muss man nach Japan schauen.
Mhm. Kommen wir da jetzt gleich nochmal auch zu Europa und den USA, weil uns da die Zinsen beschäftigen. Erstmal ganz kurz, Herr Professor Schnabel, Sie haben ja auch einen ausführlichen Artikel gerade zu Japan, der Geldpolitik, den Auswirkungen geschrieben. Wir verlinken den auch gerne unten in der Videobeschreibung. Und ein ganz kurzer Hinweis, es gibt in dieser Woche ganz neu den Börse Online Outperformance Newsletter, wo wir immer exklusive Einblicke aus der Börse Online Redaktion verschicken. Link gibt es unten in der Videobeschreibung, ist komplett kostenlos. Herr Professor Schnabel, die EZB senkt schon seit Juni die Zinsen. Die Fed hat jetzt diese Woche begonnen. Sie haben gesagt, Japan läuft voraus. Was bedeutet denn das jetzt? Und wissen das sozusagen die EZB-Hüter und Fed-Zinshüter, Währungshüter, wissen die das auch?
Ja, vielleicht wissen sie es oder vielleicht wollen sie es auch nicht wissen. Aber wir beobachten in Japan eigentlich über mehrere Jahrzehnte hinweg, man spricht inzwischen von 3 verlorenen Dekaden, dass da Zinssenkungen und eine expansive Finanzpolitik dazu beitragen, jetzt den großen Krach auf den Finanzmärkten und auch in der Wirtschaft zu verhindern. Aber auf Dauer wird die Wirtschaft eben zombifiziert. Die Unternehmen werden träge. Die Renditen im Inland sind null. Wenn die Unternehmen träge sind, keine Produktivitätsgewinne mehr voranbringen, dann haben sie natürlich geringes oder vielleicht, wenn man ehrlich rechnet, auch negatives Wachstum. Dann müssen die realen Löhne sinken. Und die realen Löhne sinken in Japan seit der japanischen Finanzmarktkrise im Jahr 1998. Und das Kapital verlässt auch das Land, wenn sie im Inland keine Renditen bekommen, zum Beispiel auf Staatsanleihen oder Bankeinlagen, dann suchen sie nach Alternativen in anderen Teilen der Welt, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo die Zinsen immer deutlich höher waren als in Japan, oder vielleicht auch in dem einen oder anderen Emerging Market in Südostasien, zu gewisser Zeit in Indien oder auch zuletzt auch in Mexiko.
Was müsste denn dann jetzt eigentlich bei der Zinspolitik passieren, gerade in Europa, wo wir auch unsere Problemchen schon mitbringen? Also Sie sagen eigentlich gar keine expansive Zinspolitik, sondern weiter restriktiv bleiben?
Ich würde es so sehen. Wir wissen natürlich oder wir können uns vorstellen, warum die Europäische Zentralbank die Zinsen senkt. Wir haben hochverschuldete Euro-Staaten im südlichen Euroraum, Italien, Spanien. Inzwischen gehört wahrscheinlich auch Frankreich dazu. Und je länger die EZB die Zinsen hochhält, desto mehr könnten diese Staaten natürlich auch in Schwierigkeiten kommen, weil sie höhere Zinslasten haben oder weil die Finanzmärkte auch das Vertrauen in die Nachhaltigkeit der Staatsverschuldung dieser Länder verlieren. Andererseits könnten wir auch vermuten, dass wir in Deutschland große Probleme im Immobiliensektor haben. Wir hatten so eine Art Immobilienblase in Deutschland zwischen 2010 und 2019, so wie wir das in Japan in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre erlebt haben. Jetzt gibt es natürlich viele Zinsbindungen, aber je mehr die Zinsbindungen auslaufen, desto mehr Schuldner im Immobilienmarkt könnten auch in Probleme geraten. Und weil die EZB das vielleicht antizipiert, ist sie vielleicht auch jetzt gedrängt, frühzeitig die Zinsen zu senken, obwohl das aufgrund der Inflationsaussichten, der Inflationserwartungen und der eigenen Inflationsprognosen der EZB eigentlich gar nicht gerechtfertigt ist.
Jetzt muss man das vielleicht ein bisschen auseinanderhalten, weil wir haben jetzt auch gehört in den letzten Monaten oder viele Experten sagen ja auch, sinkende Zinsen sind erstmal gut für die Wirtschaft, ja, für den Immobilienbereich. Sehr viele Menschen, die jetzt eine Immobilie erwerben wollen, freuen sich sicherlich auch dafür. An der Börse sagt man, Menschen, sinkende Zinsen sind gut, obwohl, das haben wir diese Woche auch auf dem Kanal schon gezeigt, ist auch nicht immer so, dass die Aktienkurse einfach steigen, wenn die Zinsen sinken. Und Sie sagen jetzt, sinkende Zinsen sind eigentlich nicht gut.
Ja, man muss immer zwischen kurz- und langfristig differenzieren. Kurzfristig freuen sich die Börsenkurse gehen nach oben. Viele strukturelle Probleme, die in unserer Volkswirtschaft bestehen, sind dann nicht mehr so sichtbar. Dann wird vielleicht auch von der Regierung Reformdruck genommen. Es wird auch vielleicht von den Unternehmen Druck genommen, zu restrukturieren. Wir haben ja erste negative Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt. Dadurch, dass die Finanzierungskosten der Unternehmen gestiegen sind, sind jetzt auch immer mehr Unternehmen unter Druck zu restrukturieren, auch Arbeitnehmer zu entlassen oder sogar Werke zu schließen, wie wir zuletzt gehört haben von Volkswagen. Aber das bedeutet auch, dass Strukturprobleme nicht gelöst werden. Überkapazitäten im Automobilsektor bleiben vielleicht bestehen. Die notwendige Bereinigung am Immobilienmarkt findet auch nicht statt. Die Preise fallen nicht wieder. Und wir wissen ja auch, dass viele Menschen sich einfach Immobilien auch nicht mehr leisten können, weil die Preise so stark angestiegen sind. Und dadurch könnte diesmal dann auch die Belebung der wirtschaftlichen Aktivität über die Aktivität im Immobiliensektor dann auch ausbleiben.
Jetzt haben Sie sich ja in dem Artikel, den wir auch angesprochen haben, explizit mit Japan beschäftigt. Vielleicht können Sie gleich ganz kurz einmal erzählen, wie Sie jetzt also darauf kamen. War vielleicht auch dieser Carry Trade so der Anlass oder war das schon vor bei Ihnen eine Überlegung? Und ja, Sie haben es gesagt, Japan läuft voraus. Was können wir denn jetzt eigentlich dann davon lernen?
Ja, also mein Interesse von Japan geht sehr, sehr weit zurück. Ich habe in der Zeit der Immobilienblase, nämlich zwischen 86 und 88 in Japan gelebt, habe auch diese ganze Euphorie, die Immobilienblase für die Menschen in Japan mit sich gebracht hat, persönlich auch erlebt und mitgemacht. Allerdings habe ich dann auch in meiner wissenschaftlichen Karriere die Entwicklung Japans immer weiter beobachtet und habe eben gemerkt, dass diese expansive Geld- und Finanzpolitik, die ihren Höhepunkt in den sogenannten Abenomics ab 2013 findet, wo dann sehr, sehr stark die Bilanz der Bank von Japan ausgeweitet wurde und die Staatsausgaben nochmal stark gestiegen sind. In meiner wissenschaftlichen Karriere konnte ich eben beobachten, dass das Japan nicht geholfen hat. Also ich habe es gesagt, seit 1998 sinken die Reallöhne. Die Menschen sind inzwischen sehr unzufrieden. Das Wachstum ist gering, wenn man ehrlich rechnet, vielleicht sogar negativ. Die Verteilungsungleichheit ist stark gestiegen in dem Land, und die politische Unzufriedenheit ist hoch. Und diese Entwicklung kann ich jetzt mit einem gewissen Time-Lag natürlich auch auf Europa projizieren. Wir haben ähnliche Lösungen jetzt beobachtet in Europa und deswegen würde ich auch prognostizieren, wenn wir diesem Therapieansatz weiter folgen, nämlich versuchen, alle strukturellen Probleme unserer Wirtschaft mit billigem Geld und zusätzlichen Staatsausgaben zu lösen, dann wird der Wohlstand weiter verfallen und dann wird die Ungleichheit weiter steigen. Und wir beobachten jetzt auch in Europa schon seit einiger Zeit, dass wir eine wachsende Ungleichheit haben und zusammen mit dieser wachsenden Ungleichheit natürlich auch eine politische Polarisierung. Immer mehr Menschen, die sich nicht mehr mitgenommen fühlen, die driften jetzt an die politischen Ränder. Und das ist in gewisser Weise riskant. Und das unterscheidet in Europa in gewisser Weise auch von Japan. Die Japaner, die sind sehr geduldig und haben das bisher mitgemacht. Und das dürfte in Europa in der gleichen Form wahrscheinlich nicht der Fall sein.
Was für Gefahren kommen da eventuell auch auf Japan an sich, aber durch Japan dann auch auf die restliche Welt zu? Wir haben ja auch schon das Thema so ein bisschen Überalterung oder ältere Bevölkerung angesprochen. Wenn da die Arbeitsbevölkerung halt auch immer weiter abnimmt, spricht er jetzt erstmal nicht dafür, dass dann auch ja, ein großes Wirtschaftswachstum wieder da sein wird? Oder können da solche Entwicklungen wie jetzt KI und so weiter vielleicht auch ein Teil der Lösung sein?
Naja, wenn die Arbeitsbevölkerung sinkt, dann haben sie natürlich auch einen negativen Wachstumseffekt. Nicht zwingend pro Kopf. Aber ich habe ja schon argumentiert, dass diese anhaltend niedrigen Zinsen jetzt auch die wirtschaftliche Aktivität an sich lähmen. Sie brauchen ja, um den Wohlstand zu steigern oder um den Wohlstand zu erhalten, brauchen sie ja Produktivitätsgewinne. Und anhaltend niedrige Zinsen und eine Ausweitung der staatlichen Aktivität in der Wirtschaft haben aus meiner Sicht einen negativen Effekt auf die Produktivitätsgewinne. Jetzt haben wir, Sie haben es genannt, natürlich Potenzial für Produktivitätsgewinne. Die KI, die jetzt immer eine wichtigere Bedeutung in unserer Wirtschaft spielt. Aber ich könnte auch argumentieren, die KI ist natürlich schon länger da. Die ist jetzt nicht plötzlich gekommen. Das ist ein langsamer Prozess, in dem die KI immer mehr in unsere Wirtschaft reinsickert. Von daher hätten wir eigentlich schon deutliche Produktivitätsgewinne beobachten können. Ich glaube auch, dass die da sind. Ich glaube aber, dass sie durch die negativen Effekte der anhaltend expansiven Geld- und Finanzpolitik überkompensiert werden. Das könnte man für Japan argumentieren. Das könnte man auch für Europa argumentieren. Wenn wir jetzt eine expansive Geldpolitik und damit auch expansive Finanzpolitik in den Euro-Staaten zurückbekommen.
In Ihrer Arbeit, Herr Professor Schnabel, schreiben Sie auch, aufgrund der beachtlichen Größe des japanischen Finanzsektors und der tiefen Integration des japanischen Finanzmarkts in internationale Finanzmärkte würde eine neue Finanzkrise in Japan auch zweifellos die internationalen Finanzmärkte erschüttern. Wie konkret sehen Sie denn das Potenzial einer solchen Finanzkrise in Japan?
Ja, also Japan ist in gewisser Weise auch deshalb besonders, weil Japan seit Beginn der 80er Jahre Nettokapitalexporteur ist. Also weil die Bank von Japan immer das Zinsniveau unter dem Zinsniveau der USA gehalten hat, hat Japan netto auch jedes Jahr sehr viel Kapital exportiert. Und das bedeutet, dass das Nettoauslandsvermögen von Japan immer weiter angestiegen ist. Also Schätzungen gehen davon aus, dass das Nettoauslandsvermögen von Japan jetzt bei 3.300 Milliarden liegt. Man weiß auch, dass Japan als Land immer noch der größte Halter von Staatsanleihen in den USA ist, also von sogenannten Treasuries. Und wenn jetzt natürlich Japan, aus welchem Grund auch immer, in großem Umfang Kapital aus den USA zurückziehen würde, dann muss man davon ausgehen, dass das natürlich auch starke Auswirkungen auf den US-amerikanischen Finanzmarkt hätte und damit auch auf den globalen Finanzmarkt. Und wir zeigen jetzt in unserer Studie, dass der Wechselkurs für die Anlageentscheidungen der Japaner eine wichtige Rolle spielt, weil die Auslandsanlagen der Japaner, die sind nicht in Yen denominiert, sondern sind in Dollar denominiert, aus Sicht der Japaner in Fremdwährung. Und immer wenn der Yen aufwertet, dann sinkt der Wert dieser Auslandsanlagen in den Bilanzen der japanischen Unternehmen, die ja in Yen notiert sind. Also klassisch gesehen haben natürlich japanische Exportunternehmen, Toyota beispielsweise, hat immer unter einer Aufwertung gelitten, weil dann die Exportprodukte im Ausland teurer werden. Aber jetzt kommt noch hinzu, dass viele Banken viele Kredite ins Ausland vergeben haben in Fremdwährungen, viele Lebensversicherungen hier große Auslandsanlagen in Fremdwährung getätigt haben und auch viele Pensionsfonds, einfach damit sie noch Rendite erwirtschaften, im Ausland angelegt werden. Und wenn der Yen stark aufwertet, werden im Wesentlichen alle diese Sektoren, also sowohl der Industriesektor als auch der Finanzsektor, stark verwundet. Und das hatten wir jetzt Anfang August auch gesehen.
Ich habe jetzt den japanischen Yen nicht ewig weit in die Vergangenheit gerade noch im Kopf, wie es aussieht. Aber in den letzten Jahren hat der Yen ja schon abgewertet. Und die meisten anderen Währungen, jetzt vor allem Euro-Dollar, haben ja gegenüber den Yen aufgewertet. Und deswegen lief es auch gut. Ich folge jetzt mal Ihrer Argumentation. Und jetzt genau gab es ja die Zinserhöhung der Bank of Japan im Sommer. Und ungefähr seit dem Dreh hat ja auch der Yen aufgewertet, was jetzt laut Ihrer Argumentation für Probleme sorgen könnte.
Richtig.
Und wenn der Dollar durch die Zinssenkung und der Euro durch die Zinssenkung weiter abwertet, könnte der Yen weiter stark bleiben oder noch stärker werden?
Richtig, so ist es. Also es gibt zwei große Faktoren, die jetzt zu einer Yen-Aufwertung führen können. Einerseits die Bank von Japan erhöht die Zinsen weiter. Wir haben ja bereits beobachtet, dass sie zwar die Zinsen erhöhen wollte, aber mit homöopathischen Schritten. Also man hat sich von minus 0,1 auf 0,4 hoch bewegt, also sehr, sehr wenig. Andererseits wird jetzt natürlich erwartet, dass die Fed die Zinsen senkt. Und auch dadurch sinkt natürlich der Abstand zwischen den japanischen Zinsen und den US-amerikanischen Zinsen. Und das kann Aufwertungsdruck auf den Yen erzeugen. so wie lange Zeit die wachsende Zinsdifferenz zwischen den USA und Japan Abwertungsdruck auf den Yen erzeugt hat. Das hat die Exportunternehmen stabilisiert, das hat die Versicherungen stabilisiert, das hat auch sicherlich die Pensionsfonds stabilisiert. Aber wenn die USA jetzt stark die Zinsen senken, dann kann es natürlich in eine andere Richtung gehen. Und wie gesagt, wenn erste Institutionen anfangen, Dollar in Yen zu tauschen, dann könnten andere Angst bekommen, dass sie hier Bewertungsverluste realisieren und könnten das auch tun. Und das könnte dann ein sich selbst verstärkender Prozess werden, den die Bank von Japan auf keinen Fall zulassen darf. Mhm.
Könnte das dann sein, ich meine, ein schwarzer Schwan ist es jetzt nicht mehr, weil es ja jetzt schon reingetragen wurde, aber könnte Japan dann sowas wie ein grauer Schwan werden, dass man sagt, okay, wir wissen ungefähr, was für Risiken da lauern, aber irgendwann geht es dann trotzdem hoch, so wie es dann letztens hochgegangen ist?
Ja, theoretisch ist das denkbar. Wir müssen aber auch davon ausgehen, das haben Sie auch gesagt, dass die großen Akteure, die Bank von Japan und die FED sich dessen bewusst sind. Ich habe jetzt sogar schon das Argument gehört, dass die FED die Zinsen nicht so stark senken kann, damit der Yen nicht so stark aufwertet.
Spannend, ja.
Ich glaube aber, dass es in die andere Richtung geht. Ich glaube, je mehr die FED die Zinsen senkt, desto mehr wird die Bank von Japan dann auch wieder gezwungen sein, die Zinsen wieder auf Null zu senken. Und weil da der Spielraum gering ist, dann wieder im großen Umfang Staatsanleihen zu kaufen über die sogenannte quantitative Lockerung. Dann den Yen wieder zu schwächen. Aber diesmal könnte es schwieriger werden, weil es gibt schon einen gewissen Inflationsdruck in Japan, der könnte sich dann verstärken. Und dann könnte die Bank von Japan in so einer Art Zwickmühle zwischen inländischem Inflationsdruck und Aufwertungsdruck auf dem Yen sitzen.
Das ist ja dann, glaube ich, auch so ein Punkt, der in den letzten Jahren schon viele Jahre lang ja auch irgendwie kritisiert wurde, weil die Notenbanken haben lange Zeit die Schleusen geöffnet und kaufen ja auch viel auf, Staatsanleihen in Japan, das sind glaube ich auch Aktien, was die Bank of Japan
richtig,
auch kauft.
Von so. ETFs, ja.
Also wo man sagt, ja gut, wenn da irgendwie aus dem Nichts so viel Geld erzeugt wird und alles aufgekauft wird, wo soll das hinführen? Oder das kann nicht für immer gut gehen. Jetzt ist es in meinen Augen lange Zeit gut gegangen, aber ist das jetzt vielleicht so einer dieser Kipppunkte, wo man sagt, ja, für immer geht es halt eben nicht so gut, dass die Notenbanken einfach Geld erschaffen und versuchen, Sachen aufzukaufen, um alles im Rahmen zu halten, sozusagen.
Naja, ich könnte jetzt argumentieren, die Bank von Japan könnte alles in Japan aufkaufen. Also sie könnte alle Unternehmen aufkaufen. Mhm. Sie könnte noch zusätzliche Staatsanleihen aufkaufen, wenn der Staat dann ausreichend emittiert. Aber das wird er vielleicht auch bereitwillig tun. Und die Bank von Japan könnte auch alle Immobilien aufkaufen. Mhm. Dann wäre die japanische Volkswirtschaft in gewisser Weise stabil. Aber das wäre dann gleichzusetzen mit der schrittweisen Verstaatlichung. Dann am Ende gehört alles dem Staat. Also wenn wir jetzt den Prozess jetzt mal in einer Extremform nach in die Zukunft fortschreiben und wir wissen aus der Wirtschaftsgeschichte, dass eine Wirtschaft, in der alles dem Staat gehört, eben nicht gut funktioniert, dann kommt es zu graduellen Wohlstandsverlusten, wie wir sie ja schon seit einiger Zeit beobachten. Und am Ende in einer Demokratie ist immer die Frage, ob diese graduellen Wohlstandsverluste dann bis zu einem gewissen Punkt dann auch noch für die Bevölkerung akzeptabel sind.
Ja, und teilweise sieht man das ja schon mal so ein bisschen. Also ich sag mal, in den USA jetzt auch beim Wahlkampf, die Stimmung ist aufgeheizt. Man merkt auch in Europa, die Stimmung ist auch etwas aufgeheizter. Da kommen ja auch immer so Wohlstandsverteilung dazu. Also Sie haben es auch schon gesagt, da gibt es auch Unterschiede zwischen Japan, der japanischen Kultur und anderen Ländern. Also Sie haben zwar gesagt, Japan läuft voraus, aber man kann ja nicht die Entwicklung, die es in Japan genommen hat, annehmen, dass es überall genauso laufen wird. Vielleicht schneller, vielleicht langsamer, vielleicht passieren ganz andere Sachen. Haben Sie da irgendeine Idee oder kam Ihnen da auch irgendwas?
Naja, die Länder sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich strukturiert. Mhm. Aber so von den Grundstrukturen her würde ich sagen, es geht in dieselbe Richtung. Und am Ende kann man natürlich die Frage stellen, gibt es Länder, die irgendwie oder irgendwann in der Lage sein werden, eine Umkehr zu schaffen? Ne? Also nehmen wir an, wir bewegen uns in der westlichen Welt alle zusammen immer mehr in Richtung von planwirtschaftlichen Strukturen. Das ist politisch schwer dann auf die Dauer zu ertragen. Also irgendwann wollen wir vielleicht wieder zurück zu marktwirtschaftlichen Strukturen, eben damit die Wirtschaften wieder wachsen und damit die Menschen im Durchschnitt wieder zufrieden sind. Und ich würde vermuten, dass das Land, das als erstes sich entscheiden wird, zurück zu marktwirtschaftlichen Strukturen, zu gehen, die Vereinigten Staaten von Amerika sind. Mhm. Ja, also da ist der Kapitalismus, die Marktwirtschaft ist am stärksten in der Gesellschaft verankert. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man da früher oder später dann auch die Kurve kriegen wird. Mhm. Und wenn die Vereinigten Staaten von Amerika die Kurve kriegen, dann denke ich, wird sich das eine oder andere Land dann auch entscheiden, diesem Pfad wieder zu folgen. Und dann hoffe ich doch sehr, dass Europa auch wieder dabei sein wird.
Ja. Was können denn Anleger jetzt Ihrer Meinung nach tun, um sich so ja, vor den Risiken zu schützen? Also was sollte man jetzt tun, was sollte man nicht tun? Oder ist man da jetzt auch als Anleger trotzdem dem Spiel der Notenbanken jetzt auch irgendwie erstmal so ein bisschen ausgeliefert und sollte da mitschwimmen?
Also ich habe den Eindruck, dass die Anleger schon lange, lange dem Spiel der Notenbanken ausgeliefert sind oder vielleicht auch vom Spiel der Notenbanken profitieren. Es kommt natürlich darauf an, wie sie investieren, ob sie in Aktien und Immobilien investieren oder ob sie ihr Geld auf dem Sparkonto lassen. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Grundsätzlich sollte man immer beobachten, was die Zentralbanken tun. Das tun die Finanzmärkte grundsätzlich auch sehr aufmerksam. Ich glaube aber, wenn der Zeitpunkt kommt, dass große Zentralbanken auf Dauer die Zinsen hochhalten und wir wissen auch nicht, in welche Richtung die USA sich bewegen werden. Sie haben zwar jetzt eine erste Zinssenkung angekündigt, aber nachdem sie eigentlich lange den ersten Zinsschritt nach unten, nach hinten verschoben haben, also vielleicht ist es auch ein Anzeichen dafür, dass die USA nicht mehr gewillt sind, so stark die Zinsen zu senken, wie sie das in der Vergangenheit getan haben. Und da muss man natürlich auch beobachten, wie sich einzelne Akteure relativ zueinander verhalten. Also die Federal Reserve Bank, ist sie dann restriktiver als die Bank von Japan und als die Europäische Zentralbank? Da lohnt es sich natürlich wahrscheinlich mehr, in die USA zu investieren, wenn vielleicht dann irgendwann die Europäische Zentralbank restriktiver ist als die Federal Reserve Bank, dann kann man auch wieder auf Europa setzen.
Mhm. Ja, das ist spannend, dass man da vielleicht noch mehr darauf achten sollte und dann eventuell auch ja weniger nach den Unternehmen auswählt, sondern nach der Politik der Zentralbank in diesem Sinne.
Richtig. Also ich würde sagen, solange die Zentralbanken sehr aktiv sind, kann man vielleicht seine Investitionsentscheidungen auch nach den Handlungsmustern der Zentralbanken ausrichten. Wenn sich die Zentralbanken neutraler verhalten, dann wird es wieder wichtiger sein, zu unterscheiden, welches Unternehmen ein gutes ist und welches Unternehmen ein nicht so gutes ist. Grundsätzlich würde ich auch prognostizieren, dass wenn die Zinsen auf Dauer hoch bleiben würden, wonach es jetzt nicht so stark aussieht, dass man dann auch wieder Druck haben wird auf die Unternehmen, sich mehr an die neuen Finanzierungsbedingungen anzupassen. Und dann könnte man seine Investitionsentscheidungen auch darauf ausrichten, von welchen Unternehmen man denkt, dass es gut in der Lage ist, zu strukturieren im Vergleich zu anderen.
Sie hatten auch geschrieben, dass in Japan sehr viele Pensionsfonds, haben Sie eben auch angesprochen, Aktien sowohl im Inland als auch im Ausland haben. Und jetzt einfach der Gedanke, der mir kam, vielleicht ist auch gar nicht so wichtig, aber wenn die Bevölkerung jetzt so alt ist und irgendwann das Vermögen, was dann angehäuft wurde, ja auch zum gewissen Teil oder ganz verkonsumiert werden muss, was bedeutet das dann? Also könnten auch diese Pensionsfonds so einen Abverkaufsdruck an den Märkten auslösen oder wird das eher überschätzt in diesem Gesamtkonstrukt?
Das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Frage. Also einerseits, wenn Sie eine stark gealterte Bevölkerung haben und die Pensionsfonds sehr viel auch im Ausland investiert haben, sowohl in Aktien als auch in Anleihen, dann haben die Pensionsfonds und die Bevölkerung haben kein Interesse, dass der Yen stark aufwertet. Also das heißt, es könnte ein starker Druck auf die Zentralbank bestehen, eine anhaltend expansive Geldpolitik zu betreiben. Der Nachteil ist natürlich, dass das zu Inflation führt. Und sie hätten natürlich auch kein Interesse, dass die Auslandsvermögen aufgelöst werden. Also eigentlich müsste dann die Gesellschaft immer weiter altern und immer mehr Anlagen im Ausland getätigt werden.
Aber das erscheint das realistisch als Gegenfrage? Also man kann ja nicht in die Unendlichkeit altern.
Nein, man kann nicht in die Unendlichkeit altern und irgendwann muss es auch zu einer Umkehr kommen. Und wir haben in der Wirtschaftsgeschichte immer wieder Episoden erlebt, wo es zu einer Umkehr gekommen ist. In Japan war das zum Beispiel hier ab 1860 mit den sogenannten Meiji-Reformen der Fall. Da sind schwarze Schiffe vor Japan aufgetaucht, Kriegsschiffe der Vereinigten Staaten von Amerika, die gezeigt haben, dass die Vereinigten Staaten von Amerika wirtschaftlich und militärisch überlegen sind. Und das hat dann überzeugt, diese lange Isolierung des Landes aufzugeben und umfangreiche Reformen voranzubringen. Dann hat man die Kraft dazu mobilisiert und das war auch sehr, sehr erfolgreich. Und natürlich gibt es auch andere Episoden, wo Reformen zu einer Umkehr geführt haben. Ich denke an Westdeutschland mit der Wirtschafts- und Währungsreform unter Ludwig Erhard oder das Vereinigte Königreich unter Margaret Thatcher oder auch die Vereinigten Staaten unter Ronald Reagan. Also ich bin überzeugt davon, dass eine Umkehr kommen wird, nur wann sie kommen wird und in welchem Land sie zuerst kommen wird, das ist unklar. Aber vielleicht, wenn wir wissen wollen, wie das funktioniert, können wir ja so einen leichten Blick schon mal nach Argentinien werfen.
Also warum genau Argentinien oder was passiert da?
Naja, Argentinien haben wir jetzt eine sehr, sehr weitgehende Reformpolitik unter Javier Milei. Da hat man ja sehr lange eine expansive Geld- und Finanzpolitik, eine starke Abwertung der Währung, Inflation, die einhergegangen ist mit negativen Wachstums- und Verteilungseffekten. Ein Teil der Bevölkerung, der vom Staat gut abgesichert war, hat auf Kosten des anderen Teils der Bevölkerung gelebt, die dann nicht abgesichert waren, aber über hohe Preise an den Ladenkassen dann natürlich für die anderen mitbezahlt haben. Das hat dann jetzt zu dem Wahlergebnis geführt, was Javier Milei zum Präsidenten gemacht hat. Natürlich sind seine Reformen umstritten. Ich glaube aber auch, dass Argentinien nicht mehr so weitermachen konnte mit diesen stark negativen Wachstums- und Verteilungseffekten der etablierten Politikmuster. Und deswegen gibt es jetzt die Reformen. Wir wissen noch nicht, ob sie erfolgreich sein werden. Aber es ist zumindest ein Versuch, aus dieser negativen Spirale zu entkommen.
Vielleicht so ein, zwei Beispiele. Was machen die jetzt in Argentinien konkret? Also was sind das für Reformen? Was ändert sich?
Naja, grundsätzlich gilt, Inflation wird immer getrieben durch nicht kontrollierbare Staatsausgaben. Ja, wenn Sie zu viel staatliche Ausgabenverpflichtungen haben, dann muss die Zentralbank das Geld drucken. Und dann kommt es zu Inflation und Abwertung. Und das hat immer negative Wachstums- und Verteilungseffekte. Das heißt, zu Beginn jeder Reform steht immer die Kürzung der Staatsausgaben. Nur wenn Sie Staatsausgaben kürzen, nehmen Sie den Druck von der Zentralbank, Geld zu drucken, um diese Staatsausgaben zu finanzieren. Nachdem die Staatsausgaben reduziert sind, müssen Sie die Währung stabilisieren. Das heißt, Sie müssen dafür sorgen, dass die Zentralbank unabhängig ist. Javier Milei geht in seinem Denken sogar noch weiter. Er will sie ganz abschaffen, weil er denkt, es ist in Argentinien unmöglich, die Zentralbank dem Einfluss der Regierung zu entziehen. Und wenn sie dann die Geldpolitik und die Finanzpolitik wieder restriktiver gestaltet haben, dann müssen sie deregulieren, dann müssen sie viele Eingriffe des Staates in die Wirtschaft zurücknehmen. Das gilt sowohl für den Gütermarkt, für den Arbeitsmarkt, aber auch für den Bankensektor. Und wenn sie diese drei Schritte getan haben, dann können die private wirtschaftliche Aktivität kann dann wieder wirken. Und das erzeugt in der Regel dann eine Wachstumsdynamik, Produktivitätsgewinne, von der dann die größten Teile der Bevölkerung auch profitieren können. Und dann haben sie das Land nicht nur wirtschaftlich stabilisiert, sie haben nicht nur die Währung stabilisiert, sondern es folgt auch eine gesellschaftliche und politische Stabilisierung.
Mhm. Jetzt haben Sie, sag ich mal, sehr liberal argumentiert und eher gesagt, der Staat sollte sich mehr raushalten. Einfach mal als Gegenfrage, wo kann der Staat denn oder wo hat der Staat dann da auch seine Vorteile oder wo macht er was richtig?
Naja, es ist grundsätzlich so, dass nicht alle Märkte können privat organisiert werden. Das ist unbestritten. Also der Gesundheitssektor ist immer so ein Sektor, wo Sie durchaus anerkennen müssen, dass dass der private Markt das nicht alleine richten kann. Also da braucht es immer eine staatliche Aktivität. Das Gleiche gilt natürlich für ein Rechtssystem. Der Staat muss ein Rechtssystem zur Verfügung stellen. Der muss auch Güter wie innere Sicherheit oder Verteidigung zur Verfügung stellen. Das können wir nicht alleine machen. Das macht keinen Sinn. Es geht nur darum, den Einfluss des Staates dort zurückzudrängen, wo seine Aktivität nicht nötig ist oder vielleicht sogar störend ist.
Jetzt würde ich mal behaupten, aber Sie können mich auch korrigieren, dass in Deutschland noch nicht argentinische Verhältnisse herrschen. Aber wenn ich jetzt mal die Reformen hernehme, die Sie eben angesprochen haben, so sind wir in Deutschland eher auf dem entgegengesetzten Pfad unterwegs. Also wir haben mehr Regulierung, wir haben mehr zunehmende Staatsausgaben, so würde ich es jetzt mal sagen. Gut, beim Thema Zentralbank, die ist ja gesamteuropäisch organisiert und jetzt nicht mehr alleine die Bundesbank, die nur für Deutschland zuständig wäre. Da kann man vielleicht etwas weniger Einfluss nehmen als in Argentinien, aber wenn ich jetzt Ihre Worte so hernehme, würde ich sagen, in Deutschland entwickeln wir uns da aktuell nicht in die richtige Richtung.
Richtig, da würde ich Ihnen zustimmen. Was wir seit 2008 erlebt haben, war eine sehr expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, einschließlich des umfangreichen Ankaufs von Staatsanleihen. Das hat stark steigende Staatsausgaben ermöglicht, stark wachsende staatliche Ausgabenverpflichtungen. Und im Windschatten dieser sehr expansiven Geld- und Finanzpolitik kamen auch sehr, sehr einschneidende Regulierungen daher. Wir sehen jetzt, dass das die wirtschaftliche Entwicklung lähmt, insbesondere auch deshalb, weil die Europäische Zentralbank jetzt die Zinsen erhöht hat und keine Staatsanleihen mehr kauft. Die Regierung hat natürlich weitere Vorstellungen, dass sie noch mehr Geld ausgeben kann, aber jetzt reicht das Geld eben nicht mehr. Und das ist auch der Grund, warum die Politik der Ampelkoalition jetzt im Vergleich zu den vorangegangenen Regierungen sehr stark ins Stottern gekommen ist. Und jetzt ist die zentrale Frage, wie es denn weitergeht. Also nehmen wir an, die EZB kehrt zu einer sehr expansiven Geldpolitik zurück. Dann können wir vielleicht beobachten, dass die alten Muster wieder aufgenommen werden. Wenn sie länger jetzt doch die Zügel straff hält, keine Staatsanleihen kauft, dann könnten die Regierungen im Euroraum mehr und mehr zu Reformen gezwungen werden. Die Unternehmen hätten größeren Druck, jetzt Effizienzgewinne voranzubringen. Und wenn sie das wollen, dann werden sie auch sehr stark auf die Regulierung drängen. Also die europäischen Institutionen insbesondere werden gezwungen, jetzt wichtige Regulierungen abzubauen, wie Lieferkettengesetze oder den Klimazoll. Oder die Taxonomie der Europäischen Union. Und das könnte dann die Grundlage dafür sein, dass sich das Wachstum im Euroraum dann auch wieder erholt.
Herr Professor Schnabel, jetzt haben wir einen ordentlichen Bogen gespannt. Vielleicht zum Abschluss nochmal. Vielleicht können Sie nochmal sagen, was Sie jetzt erwarten, wie es vor allem in Japan weitergeht. Denn darum ging es ja auch in Ihrer Studie. Und was halt nur das, also der japanische Weg, was das dann für Auswirkungen auf uns jetzt kurzfristig haben könnte?
Also ich würde vermuten, dass wenn die amerikanische Zentralbank Fed jetzt die Zinsen deutlich senkt, dass sich die Bank von Japan gezwungen fühlen wird, zu einer vergleichsweise expansiven Geldpolitik zurückzukehren. Das wären dann die alten Verhaltensmuster, die dazu beitragen werden, dass das Lohnniveau, das preisbereinigte Lohnniveau in Japan fallen wird. Und das wird dann zunehmend auch mit politischen Verwerfungen verbunden sein, aus meiner Sicht. Man hat den Eindruck, dass in den letzten Jahren auch die Geduld der Menschen überstrapaziert zu sein scheint. Und ich hoffe, dass das Gleiche in Europa und in den USA nicht passieren wird. Ja, und dass wir hier eine straffere Geldpolitik haben, vorsichtig straff, vielleicht jetzt leichte Zinssenkungen, aber keine starken Zinssenkungen mehr und vor allem keine Wiederaufnahme der Staatsanleihekäufe von EZB und Fed. Und damit würde dann Stück für Stück ein Reformdruck auf die Regierungen und auf die Unternehmen durchsickern, der dann mit einem gewissen Zeitlag dann dazu führen würde, dass es auch wieder wirtschaftlich besser läuft und es Menschen wieder besser geht und dass sich dann die politische Lage in Europa und in den Vereinigten Staaten auch wieder stabilisiert.
Herr Professor Schnabel, ganz herzlichen Dank für das Interview, für die spannenden Einblicke, auch in Japan. Man hört immer viel davon, aber so viel oder im Detail, ja, kriegt man es dann hier ja doch nicht mit. Also herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Kopacz.
Und wie immer bleibt mir somit dann am Ende nur zu sagen, bleibt investiert.